Hallo liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Löwengebrülls. Wir sind vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag. Wir nehmen hier am Dienstag auf und wollen in dieser Folge über natürlich erstmal das vergangene Spiel sprechen gegen den VfL Osnabrück. Mit einem glorreichen 4:0-Sieg haben sich da die Löwen ja einfach nach der Niederlage gegen Pauli zurück in die Spur geschossen, kann man sagen. Und natürlich die beiden Doppelpacker Martin Kobylanski und Suleiman Abdullahi sollen ein großes Thema in dieser Folge werden. Aber natürlich werfen wir dann auch einen Blick auf das folgende Spiel.
Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
Mir heute gegenüber sitzt Lars Rücker und der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen euphorisiert vom vergangenen Erfolg der Eintracht in Osnabrück. Oder Lars?
Ja, Daniel, ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so deutlich ausgeht.
Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Das Spiel war ja so ein bisschen, hätte in beide Richtungen laufen können. Eintracht durch die Niederlage gegen St. Pauli natürlich so einen kleinen Dämpfer erhalten nach dieser einfach super Phase, die sie hatten davor. Und die Osnabrücker hatte man ja das Gefühl, waren davor so gerade so ein bisschen in Schwung gekommen nach ihrer langen Negativserie. Und von daher hat es mich schon sehr positiv überrascht, dass sie da so ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Hast du das was war so dein Gefühl? War das praktisch von der ersten Minute an zu erwarten? Oder haben sie vielleicht auch so ein bisschen Spielglück gehabt aus deiner Sicht?
Ich hatte vorher ein dermaßen schlechtes Gefühl, weil aus Osnabrück von den Kollegen dort auch so Signale zu vernehmen waren, dass diese Mannschaft dort nach diesem Sieg gegen Karlsruhe richtig brennt, richtig positiv ist. Das hat ja Markus Feldhoff auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt. Auf dem Rasen war dann da ja wenig von zu sehen, wobei Başkim Aydini hätte ja schon früh die Osnabrücker Führung erzielen können, eher etwas zufällig mit dieser Hereingabe, die dann an den Außenpfosten klatschte. Also es war, glaube ich, einfach wichtig, in jeder der beiden Halbzeiten früh ein Tor zu machen. Und das hat dann Osnabrück hinten heraus einfach gebrochen.
Jetzt hat ja Daniel Mayer mit seiner Aufstellung erstmal auch so für ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Abdullahi und Kobylanski zusammen in der Startelf. Ich hätte jetzt vorher mit einem gerechnet vielleicht. Manni wäre so mein Tipp gewesen. Aber dass er dann gleich beide bringt und sich das so positiv auszahlt, hätte ich nicht so erwartet. Hättest du diese Wiederauferstehung damit gerechnet?
Ja, ich sag mal so, das ist so mein kleines Fußballwunder der Woche.
Wunderbar, da passt das unglaublich zu.
Dass die beiden reinkommen, so zünden, auch gemeinsam gut zusammengespielt haben, das hätte ich einfach nicht gedacht. Die haben ja als Einwechselspieler gegen St. Pauli schon gute Ansätze gezeigt und ich glaube, es zahlt sich jetzt auch aus, dass Abdullahi diese Zeit bekommen hat, richtig fit zu werden, ihn immer wieder auf Zwang reinzuschmeißen und zu probieren, das war einfach nicht der richtige Weg. Hoffentlich hält das jetzt bis zum Ende der Saison an, dass er zumindest fit bleibt, weil das war ja einfach zu sehen, mit dieser Schnelligkeit, mit diesem Körper kann er ja selbst aus absurd schlechten Positionierungen die Gegner überlaufen, hat eigentlich den längeren Weg, nimmt dem Verteidiger auf kürzester Strecke 3 Meter ab. Von daher, wenn du den in der Hinterhand hast, muss ja noch nicht mal als Startelfspieler sein, könnte das sehr wertvoll werden in den letzten 6 Spielen.
Ja, das denke ich auch, wobei ich kann mir jetzt fast nicht nach der Leistung vorstellen, dass jetzt einen von beiden im nächsten Spiel draußen lässt, zumindest zu Beginn. Ich muss auch sagen, Manni hätte ich in der Form nicht erwartet. Also es war auch eine richtige Entscheidung von Daniel Mayer, dass er den erstmal wirklich rausgenommen hat vor dieser Länderspielpause. Da hatte er ja wirklich einfach dann auch so ein paar Wochen Zeit, an seinen Defiziten zu arbeiten. Dass es sich aber so auszahlt, hätte ich wirklich nicht erwartet. Gegen Pauli hatte auch schon ganz guten Ansatz gehabt. Und ich hoffe auch, dass das jetzt so weitergeht. Also ich glaube schon, dass der vielleicht sogar eher als Martin Kobylanski dann nochmal so ein bisschen das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf in den nächsten 6 Spielen sein kann. Weil Manni schon, wenn er fit bleibt, dann einfach eine Qualität hat und auch, sage ich mal, in Kontersituationen, die du ja schon angesprochen hast, eine Rolle spielen kann. Also sowohl als Einwechselspieler als auch als Startelfspieler. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er, sag ich mal, auch diese Belastung natürlich nach so einem ersten Spiel von Beginn an jetzt auch wieder so ganz gut wegsteckt.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Kobylanski wird für mich eher der Spieler sein, der größere Faktor jetzt im Saisonendspurt wird. Das ist ein Spieler, der einfach diese Erfolgserlebnisse braucht und jetzt mit dem Doppelpack, mit diesem schlitzohrigen zweiten Tor, das wird ihn so beflügeln. Und man hat ja gesehen, was diese Erfolgserlebnisse ausmachen können im letzten Jahr nach der Corona-Pause, als er die Eintracht in die zweite Liga geschossen hat.
Aber dass er, glaube ich, ich lasse mich ja gerne positiv überraschen, aber dass er so einen Lauf hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass er natürlich durch diesen Doppelpack einfach jetzt auch natürlich Auftrieb bekommen hat. Er war ja auch, hat ja dann unabhängig von diesen 2 Toren auch so ein gutes Spiel gemacht, das muss man einfach sagen. Vielleicht auch auf einer anderen Position. Er hat ja vorher sonst immer eher im Zentrum gespielt. Jetzt kam er häufiger mal über die Außen. Aber trotzdem bin ich gespannt. Also ich glaube, man hat ja schon mal die Phase nach dem Pokalspiel gegen Hertha Anfang der Saison, da dachte man auch, der geht jetzt durch die Decke in der zweiten Liga. Und dann kam lange nichts. Also ich bin gespannt, wie er jetzt, sag ich mal, auf dieses positive Ereignis reagiert, weil das war ja bei ihm häufig dann manchmal das Problem, dass er erst auf Dauer in der zweiten Liga noch nicht gezeigt hat. Und da glaube ich sogar, dass das Manni vielleicht, wenn er dann fit bleibt, der entscheidendere Spieler sein kann im Endsport. Aber im Endeffekt sind wir ja froh, wenn beide zum Erfolg beitragen.
Ja, Manni ist das größere Risiko in der Startaufstellung.
Warum?
Sein Defensivverhalten ist, ich nenne es mal abenteuerlich. Also auch gegen
Aber Martin Kobylanski ist ja jetzt auch nicht der Grätscher vom Herrn.
Aber zumindest weiß man bei dem, was er macht. Und bei Abdoulaye ist es manchmal nicht nachvollziehbar, warum er jetzt bis zur eigenen Grundlinie durchgeht und den Gegner verfolgt. Dann lässt er wieder einen komplett durchlaufen. Das war sehr, sehr häufig in der ersten Halbzeit in Osnabrück noch so, dass Danilo Wiebe dann immer auf Marc Haider getroffen ist, wenig Unterstützung hatte, Brian Behrendt musste rausrücken und dadurch sind dann die wenigen gefährlichen Aktionen der Osnabrücker auch entstanden.
Also du würdest für Kobylanski statt für Abdoulaye der Startelf plädieren, wenn man sich entscheiden müsste?
Ja, auf jeden Fall.
Glaubst du denn beide zusammen, wie jetzt gegen Osnabrück, ist ja eine Lösung für Dauer?
Ja, Daniel Mayer hat ja gesagt, man muss sich diese Spieler auch leisten können in der Startaufstellung. Dadurch, dass die Viererkette jetzt steht, kann es durchaus sein, dass es wieder auf die beiden hinausläuft. Andererseits sind natürlich auch G und Kaufmann wieder Optionen. Bei Fabio Kaufmann weiß man ja noch nicht, wie hat er diese Quarantänezeit überstanden. Paderborn ist natürlich auch eine Mannschaft, die sehr aggressiv umschaltet und dass man da dann vielleicht auch eher einen abwartenderen Ansatz wählt und nicht so forsch spielt wie in diesem Knackpunktspiel gegen Osnabrück, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Wobei ich denke, man hat ja ein Heimspiel, auch wenn keine Zuschauer da sind, ist es nochmal so ein anderes, glaube ich, Feeling auch für die Jungs, dass sie halt in ihrer gewohnten Umgebung spielen, auf ihrem Platz spielen, in ihrem Stadion. Und ich glaube schon, dass sie dann auch vielleicht eine aktivere Rolle wählen werden. Das sehe ich halt auch so, dass sie, dadurch, dass sie defensive stabiler sind, sich vielleicht eher mal solche Spieler in Anführungsstrichen leisten können. Und die haben das ja jetzt auch wirklich auf imposante Art und Weise, sag ich mal, dieses Vertrauen zurückgezahlt. Ich hatte ja immer mal am Anfang gesagt, dass ich irgendwie Kroos und Kobylanski nicht zusammen in einer Elf sehe. Jetzt bin ich gespannt, ob er dann wieder Kobylanski und Abdoulaye und Kroos zusammen diese offensive Dreierreihe bildet, die natürlich über eine große Qualität verfügt. Aber wenn man dahinter gut abräumt, wenn man dahinter, glaube ich, gut steht, kann man sich das schon erlauben. Und man darf ja auch nicht vergessen, gerade so Nick Poschwitz, auch der arbeitet ja inzwischen sehr extrem und sehr gut für das Team. Von daher denke ich mir schon, dass Daniel Mayer jetzt vielleicht bei dieser Formation erstmal bleibt, weil man ja erstmal abwarten muss, wie G und Kaufmann jetzt wirklich zurückkommen. Und das sind ja auch, gerade Kaufmann oder auch Marcel Bär, sind Spieler, die du ja auch gut reinbringen kannst ins Spiel, die dann nochmal ein bisschen Tempo haben, die dann nochmal vielleicht auch was anders machen können. Und ich glaube, dass gerade so ein Abdoulaye oder auch Kubilanski tut es einfach wahrscheinlich, jetzt würde es jetzt gut tun, ein zweites Spiel in Folge nochmal das Vertrauen zu bekommen. Und selbst wenn sie dann 60, 70 Minuten spielen, hat man dann trotzdem einen positiven Ansatz, kann darauf weiter ausbauen. Deswegen würde ich jetzt fast damit rechnen, dass beide nochmal die Chance bekommen. Ob sie beide dann nochmal so treffen, da warten wir mal hier ab.
Ja, diese linke Halbposition kommt Kubilanski auf jeden Fall zugute. Er hat damit Lasse Schlüter dahinter jetzt in Osnabrück einen Spieler gehabt, der dann eher für die Flanke zuständig ist oder eher bis zur Grundlinie durchgeht. Und er hatte viele Freiheiten. Die Defensive des Gegners muss sich immer ein bisschen drauf einstellen, muss gefühlt gegen diesen ja auf engem Raum sehr starken Spieler einen rausschieben. Das gibt auch Räume für die anderen. Gute Frage, wie der SC Paderborn dann auf zwei solch torgefährliche Spieler vielleicht reagiert.
Vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück. Die Fans hatten sich ja auch eine besondere Aktion vor dem Spiel einfallen lassen, haben die Mannschaft, wenn wir das richtig gesehen haben, im Autokorso bis zur Autobahn begleitet. Meinst du, das hat auch einen kleinen Effekt auf die Mannschaft oder auf den Erfolg gehabt?
Ich glaube, die Spieler haben ja schon relativ viel auch auf die Fresse bekommen diese Saison von den Fans nach diesen bitteren Niederlagen, auch in den Derbys, sowohl vielleicht am Stadion als auch dann in den sozialen Medien. Und diese Aktion jetzt, die ja auch Corona-konform war, super durchdacht war, positiv war vor so einem wichtigen Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass das die Jungs gefreut hat.
Zumindest ihnen nochmal einen Auftrieb gegeben hat, auch für dieses ja doch entscheidende Knackpunktspiel, wie du es vorhin genannt hast. Wenn wir jetzt auf Paderborn blicken, ja, da verlässt der Trainer Steffen Baumgart zum Ende der Saison den Club. Meinst du, das hat irgendwelchen Effekt auf die Leistung der Mannschaft? Bisher haben sie das ja einigermaßen gut kompensiert.
Haben jetzt gegen Bochum 3-0 gewonnen, das war nicht unbedingt zu erwarten. Aber Paderborn ist in diesem Jahr einfach eine Mannschaft, die so Hop- oder Top-Spiele hat. Also entweder die rennen den Gegner komplett nieder und finden dann mit ihrer offensiven Spielweise irgendwie immer die Lücken. Oder es läuft halt nicht. So, du musst den, glaube ich, den Schwung aus diesen Umschaltbewegungen nehmen. Du musst eklig sein. Und das hat Eintracht bisher immer geschafft. Außerdem ist ja Freitagabend, Flutlicht, Eintrachtstadion. Eigentlich kann ja gar nichts passieren.
Das weiß ich nicht, ob gar nichts passieren kann. Also ich glaube, das Hinspiel war ja auch ein Flutlichtspiel. Das war kein Freitagabendspiel, wenn ich mich richtig erinnere, sondern war unter der Woche. Da saß ich auch im Stadion und fand Paderborn gerade in der Anfangsphase sehr stark. Und eigentlich hätten die auch höher führen müssen, haben ja dann auch geführt. Da war so das Gefühl eigentlich, dass nach 30 Minuten das Spiel praktisch entschieden war. Und dann hat aber die Eintracht den Spieß umgedreht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit Kaufmann, der da vor allem viel Dampf gemacht hat, auch ein bisschen glücklich, zwar der Anschlusstreffer dann zustande kam, aber trotzdem haben sie es gut hinbekommen. Und ja, ich könnte mir ein ähnliches Spiel vorstellen, weil, wie du schon sagst, die Paderborner sind so eine Mannschaft, die haben eine gewisse Qualität, können es nicht immer auf den Platz bringen. Also von daher, ich denke auf jeden Fall für die Eintracht ist was drin, aber es wird auf jeden Fall ein schwerer Gegner.
Das war ja damals die Zeit der frühen Gegentore. Ich glaube, es gab auch einen sehr fragwürdigen Elfmeter oder einen sehr bitteren Elfmeter, als Felix Groß den Paderborner
zumindest gab es nicht
sieht genommen und dann den Ball wegschlagen will, glaube ich. Und wenig später dann ja auch noch dieses Kontertor. Aber danach hatte Eintracht ja sogar die Chance auf den Sieg. In Überzahl, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das stimmt. Also hinten raus, gut, ich glaube, nach dem Spielverlauf muss man dann sagen, oder nach diesen frühen Rückschlägen, die sie da kassiert haben, war man mit dem Unentschieden dann ganz gut bedient, aber ja, so ein bisschen war das Gefühl der Eintracht-Truppe dann doch so, naja, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, gerade aufgrund der zweiten Hälfte, wo man dann wirklich auch die bessere Mannschaft war. Paderborn hatte da einfach so ein bisschen das Spiel außer Hand gegeben. Ex-Braunschweiger Marcel Correa nicht so den besten Tag dann damals erwischt. Bin gespannt, ob der wieder spielt. Jetzt im letzten Spiel stand er ja zumindest auf dem Platz und wahrscheinlich wird er jetzt auch wieder, oder sehr wahrscheinlich wird er beginnen. Trotzdem, ja, bin ich gespannt, wie Paderborn insgesamt mit der ganzen Situation umkommt. Ich glaube, dieser Trainerwechsel wird vielleicht nicht so die große Rolle spielen, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die nach unten eigentlich eher wenig passieren wird. Nach oben ist aber auch nicht mehr so richtig was möglich. Also da kann natürlich ist schwer einzuschätzen, sag ich mal, wie die auftreten werden.
Ja, für die ist die Saison durch. Also da passiert nichts mehr. Und das ist ja auch für, nicht nur für die Eintracht, auch für andere Teams noch, kann das noch relevant werden, wenn du plötzlich gegen, ich sag jetzt mal exemplarisch, Fortuna Düsseldorf spielst und die dann 3 Spieltage vor dem Ende irgendwie nichts mehr gewinnen oder verlieren können, dann können solche Spiele eben auch mal anders ausgehen und vielleicht dann den Kampf um den Klassenerhalt entscheiden.
Vielleicht nochmal ein Satz zu unserem Ex-Braunschweiger. Wie hast du Marcel Correa immer so gesehen? Er war ja hier lange immer verletzt, hat danach auch, nachdem er aus Braunschweig weg war, ja, auch Höhen und Tiefen gehabt. Bei Kaiserslautern nicht so gut funktioniert, in Regensburg dann zeitweise sehr gute Leistung gebracht, kontinuierlich auf Zweitliganiveau. Paderborn, wenn ich das jetzt so richtig überblicke, auch so eine wechselhafte Saison. Mal in der Startelf, mal ein bisschen Phasen, wo er länger draußen war. Ist das noch ein Spieler, wo man vielleicht ja, sich ein bisschen ärgern muss, auch dass man da im Sommer nicht zugeschlagen hat? Oder meinst du, das war vielleicht auch eine richtige Entscheidung, dass Eintracht sich dafür andere entschieden hat in der Innenverteidigung?
Ich bin kein Freund von Rückholaktionen. Zitiere ich mal jeden zweiten Bundesliga-Trainer. Ja, das ist ein super Fußballer, sehr verletzungsanfällig. Jetzt hat er das so ein bisschen abgestellt gekriegt. Aber ich bin der Meinung, dass man den im Sommer erstmal nicht gekriegt hätte nach der Saison bei Regensburg. Und dass es auch nicht so unbedingt zielführend gewesen wäre, so einen dann zu holen. Er ist natürlich ein erfahrener Spieler, aber für mich war es auch, als er die Kapitänsbinde in Braunschweig dann getragen hat, nicht der Leader-Typ.
Ja, das war ja dann Ken Reichel auch nicht so richtig, ne, als der dann das übernommen hat. Ja, jetzt, wie gesagt, ich hätte ihn vielleicht sogar ganz gerne im Eintracht-Trikot nochmal gesehen, zumindest im Sommer. Muss man ja auch sagen, dass die Eintracht da im vergangenen Sommer hatte die Eintracht ja auch ein paar Baustellen in der Defensive und die Transfers waren jetzt auch nicht alle so glücklich, da wäre das eine Option gewesen. Jetzt muss man sagen, im Winter hat man ja doch die Defensive so stabilisiert mit Behrendt und Diakaté, dass ich glaube, da muss sich die Eintracht-Abwehr hinter Paderborn mit ihm nicht verstecken.
Ja, eigentlich müsste man Umar Diakité einen Vertrag auf Lebenszeit geben.
Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber.
Aber was der in der kürzesten Zeit da stabilisiert hat, mit den anderen natürlich zusammen, ist schon bemerkenswert. Und angesichts der Tatsache, dass er ja auch aus einer langen Vereinslosigkeit kam, viele ihm das nicht zugetraut haben, finde ich das schon sehr respektabel.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein Spieler, der sicherlich viele Angebote im Sommer bekommen wird, wenn Eintracht Braunschweig dann doch absteigen sollte. Dann würde ja sein Vertrag auslaufen. Der gilt nur für die zweite Liga. Ich glaube, dass er sich da zumindest auch persönlich in eine sehr gute Lage gebracht hat, dass er dann nicht ohne Verein dasteht, weil dann, glaube ich, viele Zweitligisten zuschlagen würden bei den Leistungen, die er gebracht hat. Aber wir hoffen natürlich, dass die Eintracht drin bleibt und er dann seinen Vertrag, den er hat, auch erfüllen kann. Und da würde ich dir recht geben, dass man vielleicht dann auch in der nächsten Saison relativ schnell über eine Vertragsverlängerung von 1-2 Jahren nachdenken könnte. So alt ist er dann noch nicht. Also wenn er diese Leistung weiter bestätigen kann, dann ist das ein absoluter Zugewinn und, glaube ich, auch für die zweite Liga langfristig ein Leistungsträger oder ein potenzieller Leistungsträger.
Und es klang bei den Verantwortlichen der Eintracht ja auch so durch, dass der Spieler sehr dankbar ist für diese Chance. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das so passiert, dass es auch so gut passt für beide Seiten, menschlich, sportlich. Und selbst bei Klassenerhalt und einer guten Saison und einem dann auslaufenden Vertrag würde ich die Chancen der Eintracht, den Spieler zu halten, auch jetzt nicht unbedingt als gering einschätzen, zumal er nach unseren Informationen ja auch nicht zu den Top-Verdienern gehört und man da bei den Leistungen durchaus noch was drauflegen kann.
Ja, das glaube ich auch, das kann man sicherlich machen. Vielleicht ist es auch gut, dass man dann vielleicht einfach mit ihm dann nochmal ein oder zwei Jahre den Vertrag verlängert zu verbesserten Konditionen, dass das auch mit der Leistung zusammenpasst. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dann, wenn er jetzt noch Vertrag besitzen sollte, sprich Eintracht in der zweiten Liga, wäre das dann so viele kommen und jetzt ihn aus dem Vertrag rauskaufen. Ich glaube einfach, aber wenn er ablösefrei auf dem Markt wäre, dann wäre das ein Spieler, wo also mindestens 5, 6 Zweitligisten zuschlagen würden, nach den Leistungen, die man jetzt gesehen hat. Aber er scheint ja auch sehr positiver Typ zu sein, sich gut in die Mannschaft einzubringen. Also von daher kann man nur sagen, absoluter Gewinn.
Es ist natürlich jetzt mit dem Klassenerhalt verbunden, Daniel. Was sagst du denn, was braucht die Eintracht noch, um das große Ziel einzutüten in den verbleibenden 6 Spielen?
Am besten 6 Siege, ne, würde ich sagen. Dann ist die Eintracht durch. Das wird wahrscheinlich bei dem Restprogramm nicht ganz klappen. Ich denke, 2, 3 Erfolge sind schon, also 2 Minimum sollten nochmal kommen. Ich finde, klar, sie haben jetzt mit diesem Erfolg in Osnabrück einfach natürlich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Sandhausen muss man gucken. Die sind jetzt in der Quarantäne, haben Corona-Fälle. Das wird alles wahrscheinlich für die sehr schwierig. Osnabrück muss man jetzt auch mal gucken, wie die reagieren. Aber man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass der Druck von hinten jetzt nachlässt. Von daher denke ich mal so 1, 2, 3 Siege wären schon nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wie man es ins Punkten ausrechnen will, aber so bei 2 Erfolgen, denke ich, könnte man schon so ein bisschen beruhigter sein und dann vielleicht nochmal 1, 2 Unentschieden drauflegen. Ist da deine Meinung?
Ja, also mit 3 Siegen ist Eintracht durch.
Da legst du dich fest.
Ja. 3 Heimsiege wahrscheinlich.
Ja, wobei die ja auch schon, ich meine, wir spielen außer gegen Paderborn dann noch gegen Aue und Würzburg, glaube ich, ne? Klar, das sind, wenn du die Rechnung aufmachst, wären 3 Siege drin. Allerdings, meistens kommt es ja dann doch so, dass man vielleicht in dem einen verliert, vielleicht auch gegen eine Mannschaft, Aue ja auch nicht so schlecht. Und selbst Würzburg hat ja zuletzt auch hin und wieder gute Ergebnisse erzielt. Ich glaube, die kommen nicht mehr ran. Dafür ist der Abstand einfach zu groß inzwischen aufs rettende Ufer. Aber trotzdem können die natürlich einem nochmal wehtun, vielleicht wenn sie nur einen Unentschieden holen. Und ich glaube, dass die Eintracht zumindest auch auswärts nochmal was holen muss. Und da stehen natürlich dann 3 sehr starke Gegner. Oder hat man 3 sehr starke Gegner vor der Brust.
Ich finde es auch absolut gefährlich, dass Sandhausen jetzt in Quarantäne ist und im schlechtesten Fall für die auch nur noch wenig Punkte holen wird nach diesen 14 Tagen Zwangspause. Und dann hast du natürlich mit Würzburg auch eine Mannschaft, die vielleicht mit irgendeinem glücklichen Sieg oder vielleicht auch mit einem verdienten Sieg in den nächsten Wochen dann am vorletzten Spieltag auf den Relegationsplatz springen kann. Und dann ist in dem Spiel gegen Eintracht natürlich nochmal ein ganz anderer Druck drin.
Ja. Also deswegen, ich denke, 2 Siege sollten nochmal irgendwie eingefahren werden. 3 Siege, gebe ich dir recht, da sollte dann eigentlich auch nicht mehr so viel passieren.
Ja, was glaubst du denn, was macht die Konkurrenz? Ich finde es schwierig zu beurteilen, wie Sandhausen aus dieser langen Pause rauskommt. Die spielen dann gegen den HSV, gegen Fürth noch, gegen Hannover, glaube ich. Also die haben schon ein relativ knackiges Restprogramm, aber auch die anderen Teams von oben. Kiel muss ja jetzt auch wieder Spiele absagen. Von daher ist es eine große Lotterie bis zum Schluss jetzt.
Es sind auf jeden Fall viele Unwägbarkeiten noch bis zum Saisonende dabei. Man muss ja auch mal gucken. Die Eintracht hat jetzt diese Corona-Fälle ganz gut scheinbar überstanden, aber da kann natürlich auch immer mal wieder noch was passieren. Von daher muss man auch da vorsichtig sein und die Prognosen sind ein bisschen schwierig. Sandhausen, ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich mit positiver Kraft aus dieser Pause kommen. Also die Mannschaft hatte sowieso, spielt eine schlechte Saison, hatten viele, viele Probleme. Wenn ich mich an das Spiel jetzt hier, ist ja noch gar nicht so lange her, das Heimspiel von Eintracht gegen Sandhausen erinnere, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die irgendwie richtig gut funktioniert. Natürlich war dann irgendwie der Sieg der Eintracht mit dem späten Treffer auch ein bisschen glücklich, aber nichtsdestotrotz hatte man auch nicht das Gefühl, dass Sandhausen wirklich so richtig auf Sieg spielt. Und du hast das Programm angesprochen, das ist nicht ohne. So, sie haben so einen Negativstrudel, die Mannschaft passt vielleicht irgendwie so richtig nicht zusammen. Jetzt noch diese Corona-Fälle, dann die Pause dazu, du aus dem Rhythmus, dann musst du innerhalb kürzester Zeit so ein heftiges Programm absolvieren. Ich kann es mir schwer vorstellen. Also, aber wie gesagt, du hast vollkommen richtig gesagt, es ist schwer, so ein paar Sachen abzuschätzen. Natürlich haben die noch die Chance. Und gerade wenn vielleicht Eintracht jetzt nicht nachlegen kann, in den nächsten ein, zwei Spiele oder drei Spiele, dann bist du natürlich in der Situation, dass die mit ihren Nachholspielen dann an dich rankommen können. So, von daher wäre es ganz gut, wenn die Eintracht vielleicht den Vorsprung auf diese Mannschaft einfach noch ein bisschen vergrößert, um denen vielleicht auch so ein bisschen den Wind aus dem Segel oder die Möglichkeit einfach zu nehmen. Ich glaube, das könnte helfen, genauso wie bei Würzburg der Fall ist, das dann der Fall ist. So, und Osnabrück, ja, das ist so ein bisschen die Wundertüte, wie die jetzt praktisch auf diese krachende Niederlage auch reagieren. Und da sind wir wahrscheinlich alle gespannt. Das könnte so das Duell um Platz 15 werden. Oder siehst du da vorne von den Vorderen noch einen, die Eintracht vielleicht noch mit einholen kann?
Ja, so viele Punkte sind es ja auch nicht zu Platz 14 und 13. Das ist jetzt halt auch eine Frage, wie gehen die Mannschaften dann mit dieser Drucksituation in den letzten 6 Spielen um? Grätscht Corona nochmal dazwischen? Von daher, man kann es ja gar nicht voraussagen. Das wird jetzt kann zum Hin und Her werden, durch diese Terminproblematik auch. Ich glaube, es bringt nichts, sich auf irgendeinen Gegner zu verlassen, der versagt. Man muss einfach selber seine Punkte irgendwie zusammensammeln.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Dann gucken wir einfach mal nur aufs nächste Spiel, wie die Fußballer so gerne sagen. Was ist da dein Tipp?
Ja, ich habe ja schon gesagt, Heimspiel Freitagabend, das liegt Eintracht ja eigentlich. Von daher würde ich sagen, das wird ein 2:1 Sieg gegen Paderborn.
Okay, ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich sage 1:1. Aber zumindest der positive Trend würde damit ja auch anhalten. Ein Punkt gegen Paderborn ist ja auch nicht verkehrt.
Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim nächsten Spiel und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.